Nachdem ich es im letzten Podcast ganz erfolgreich geschafft habe, mit euch über Bewegung auf Evidenzbasis sprechen zu wollen, das aber leider überhaupt nicht geklappt hat und ich dafür erklärt habe, warum wir die Masterclass-Module so aufteilen, wie wir sie aufteilen und was der Unterschied zwischen Methode und zwischen evidenzbasierten Arbeiten ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Ne? So müssen wir ja auch mal besprechen. Versuchen wir heute nochmal zu anderen Themen zurückzugehen. Okay, wir versuchen das heute nochmal. Und heute habe ich mir für euch herausgepickt, dass wir uns mal die verschiedenen Muskelgruppen im Pferd ein kleines bisschen angucken. Und dann wird uns auch ziemlich klar, warum die verschiedene Dinge brauchen und warum wir die nicht alle in der Reitbahn erreichen können, sondern was soll ich euch sagen, warum wir multidisziplinär denken dürfen, nicht wahr? Das macht dann auch wieder einen ganz schönen Feedback-Loop zur Masterclass. Das erklärt dann nämlich auch wieder, warum wir die Masterclass so denken, wie wir die Masterclass denken. Denn gemeinsam mit euch wünsche ich mir, dass wir Pferdetraining neu denken. Und zwar rigoros und absolut pro Pferd, nicht über Methoden, sondern über Verständnis für genau diese Pferde. Ich wünsche es mir evidenzbasiert, empathisch und ethisch und genau dafür steht auch Equidemia. Herzlich willkommen zurück zum Equidemia Podcast, zu den Equidemia Insights. Mein Name ist Lina Skogan, ich bin euer Host und auch die Gründerin von Equidemia. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Thema, das ich diese Woche mitgebracht habe und diesmal versuche ich auch dabei zu bleiben. So, meine Lieben, nachdem ich beim letzten Mal erfolgreich es geschafft habe, abzuschweifen in das Thema, was ist Methode und was ist evidenzbasiert und warum wir unabhängig von jeder Methode immer eine gute Evidenzbasis unten drunter haben, dann können wir nämlich viel selbstständiger Entscheidungen treffen und brauchen nicht auf den einen großen Guru warten, der die Puzzleteile für uns zusammenfügt, sondern wir können das einfach selber und selbstständig entscheiden. Ich finde, das ist ja irgendwie auch ein feministischer Gedanke, oder? Ihr Jungs dürft aber trotzdem mitspielen. Trotzdem würde ich sehr viel Wert darauf legen, dass wir keinen Guru brauchen, sondern dass wir das eben selbstständig hinbekommen, abzuschätzen, was ist gut und was ist nicht so gut. Und manchmal ist es trotzdem klug, Leute zu fragen, die schon länger im Reitsport oder in der Reitkunst unterwegs sind und zu fragen, was denkst du denn darüber? Aber wenn die Evidenz unten drunter fehlt, dann kann uns jeder einen Bären aufbinden und dann sind wir gefangen in diesem Bausatz von verschiedenen Meinungen. Und da möchte ich eigentlich jeden von uns motivieren, da ein bisschen kritisch zu sein und da ein bisschen zu gucken und zu suchen, woran ich denn eigentlich glaube und auch glauben möchte. In diesem Sinne schauen wir uns heute einmal an, wie Bewegung funktioniert. Die verschiedenen Muskeltypen habe ich euch auch versprochen. Da müssen wir, befürchte ich, zwei verschiedene Podcasts draus machen. Lass uns erstmal mit dem anfangen, den ich beim letzten Mal verkackt habe. Wir gucken uns also an, wie funktioniert Bewegung. Damit haben wir erstmal schon genug zu tun. Denn wenn wir Bewegung per se definieren, dann geht es da immer um ein, ja, ich weiß, das Wort ist gerade nicht so populär, biomechanischen, mit Bio oder ohne Bio, aber die meisten Pferde sind kompostierbar, deswegen mit Bio, einen biomechanischen Prozess. Dieser Prozess besteht aus verschiedenen Komponenten, das haben wir alle schon mal gehört. Ne? Wir wissen, da sind irgendwie Muskeln dran beteiligt und Sehnen und Bänder. Und seit neuestem reden wir ganz, ganz viel über Faszien und das ist auch großartig so. Ich bin ein großer Fan von Faszien und auch von Faszienarbeit. Ich bin aber noch mehr ein Fan davon, dass wir uns nicht auf die Faszie versteifen als Allheilmittel, sondern dass wir hingucken und fragen, warum ist diese Faszie denn fest. Und wann hilft es, wenn wir mit Faszien arbeiten und wann eben nicht? Und warum bekommen wir manchmal diese wahnsinnig großen Effekte? Und warum passiert manchmal gar nichts oder die Pferde fallen immer wieder zurück? Ihr wisst, ich bin ein großer Fan des Five Domain Models und das Modell, das Biomechanikmodell, was wir heute besprechen aus der Movement Science, das ist im Endeffekt auch so ein schickes Satellitenmodell. Wir haben also nur diesmal in der Mitte, da wo beim Five Domain Modell die die Domain Mental Welfare steht oder Verhalten, mentale Welfare und Verhalten steht, steht diesmal Biomechanik. Hiervon gehen dann wieder verschiedene Satelliten ab, so könnt ihr euch das vorstellen. Und in diesen verschiedenen Kugeln abgehen, in den verschiedenen Kreisen, die da abgehen. Ich könnte das ja mal für euch zeichnen. Vielleicht müssen wir das doch mal hier. Ich mache mal hier kann ich gar nicht, wenn ich alleine bin. Ach Mensch, jetzt hätte ich euch gerne was gemalt, aber macht nichts. Ihr hört es ja sowieso als Podcast und nicht als Webinar. Wir haben also in der Mitte die Biomechanik stehen und dann haben wir vier Kreise außenrum. Und in diesen vier Kreisen steht Neurologie, Physiologie, Fluidität und Energetics. So müssen wir uns das angucken. Und so dürfen wir die verschiedenen Bereiche einfach dann auch anschauen. Denn wir reden im Training, reden wir immer ganz viel über Schubkraft und Tragkraft und Lastaufnahme und Versammlung oder Nichtversammlung. Und das ist auch alles überhaupt nicht, falsch. Da können wir gerne drüber reden. Aber da simplifizieren wir das Modell sehr, sehr stark. Dann gucken wir nämlich nur, ne, auf die Form, die hinten rausguckt, aber gucken nicht darauf, wie die Form entsteht. Und das finde ich mega spannend. Lass uns doch mal da hingucken, wie die Form tatsächlich auch entsteht. Denn ist ja jetzt nicht so, dass irgendein Knochen macht, dass sich die Füße des Pferdes bewegen. Biomechanik ist also eigentlich das Ergebnis auch der Zusammenarbeit dieser anderen Bereiche. Ich erkläre das immer, wenn ich die für unsere Masterklässler, wenn ich die Ganganalyse-Module mache, dann erkläre ich immer, dass Bewegung eigentlich zuallererst im Gehirn entsteht. Oder im Nervensystem müssten wir eigentlich noch besser sagen. Und dass das kein rein muskuläres Ereignis ist. Sie ist vor allem auch ein neurologisches Ereignis. Denn ich sehe irgendwas. Ihr habt vielleicht schon mal von der Evolutionstheorie auch gehört in dem Zusammenhang. Wir sehen irgendwas, wir gucken dahin und dann bewegen wir uns darauf zu. In dem Moment, wo unsere Sinnesorgane also einen Reiz, einen Impuls von außen bekommen, da sind wir wieder bei der Afferenz und der Efferenz, einen Impuls von außen bekommen, wird dieser Impuls im Gehirn verarbeitet und durch das Rückenmark oder durch die im Rückenmark sitzenden Netzwerke eigentlich weiter verarbeitet. Die im Rückenmark sitzenden Netzwerke, die haben einen Namen, die heißen Central Pattern Generators und die erzeugen rhythmische Bewegung. Die entscheiden also erstmal, wie schnell gehe ich dahin? Ist es eine Möhre und macht das Sinn, dahin zu galoppieren? Oder ist das die Olle, die heute schon zum dritten Mal zum Stall kommt und die mir irgendwie auf die Nerven geht und wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe? Also kann ich, wenn überhaupt, im Schritt dahin gehen oder auch gar nicht? Dazwischen gibt es natürlich viele andere, also völlig klar, ne? Oder will ich irgendwo weggaloppieren oder was ist denn da eigentlich los? Das heißt also, das ist erstmal ja sekundär nur eine bewusste Entscheidung, sondern das passiert im Nervensystem. Da brauchen wir schon ziemlich viel Awareness, damit das zu einer bewussten Entscheidung wird. Das Gehirn gibt erstmal nur den Rahmen, das sagt irgendwie schnell oder langsam, aber das sagt nicht, jetzt setzt man den rechten Vorderfuß und den linken Vorderfuß und dann macht man dies und dann macht man das. Deswegen ist es so spannend, zum Beispiel manchmal in die Slow-Motion-Arbeit zu gehen und zu gucken, wie gut funktioniert denn hier die neuronale Verknüpfung. Das heißt also, diese Systeme oder das System der Central Pattern Generators und auch der Einfluss von außen nach innen, der ist abhängig von Input, von Propriozeption, von Schmerz, von Gleichgewicht, von Emotion, von Reizen. Einfach per se schon mal von verschiedenen Reizen. Und wenn dieser Input sich verändert, dann verändert sich auch die Bewegung. Und gar nicht nur optional, sondern auch zwangsläufig. Das heißt, wenn ein Löwe um die Ecke kommt und ich richtig dolle Angst kriege, dann, ich weiß nicht, ob das klappen kann, dass das Pferd sich dann dafür entscheidet, weiter zu grasen. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Ich glaube, reflexhaften Bewegung. Da ist der Knoten in der Zunge. Das heißt also, wir haben Denkfehler im Muskeltraining da auch. Die Muskeln sind also erstmal die Ausführenden und keine Entscheider. Der Muskel weiß auch nicht, ob der richtig oder falsch arbeitet. Das ist dem auch total egal. Der reagiert nur auf das System, auf das, was im Endeffekt das System vorgibt, nämlich die Reize einmal von außen nach innen und einmal die Reize von innen nach außen. Wenn ein Rücken also festgehalten ist, dann können wir uns zum Beispiel überlegen, ist das jetzt wirklich ein Muskelproblem? Selten. Da gibt es verschiedene Gründe für. Ne? Da könnte es sein, dass der Sattel von außen nicht passt und das Pferd deswegen diesen Bereich automatisch schont. Dann kann sich das auch gar nicht mehr dafür entscheiden, den Rücken zu öffnen. Denn jedes Mal, wenn es aus dieser Schonhaltung rausgeht oder es andersrum, es geht in die Schonhaltung raus, rein, um dem Schmerz quasi auszuweichen. Das ist eine neurologische, das ist ein Reflex, das ist eine neurologische Antwort. Da können wir überhaupt nichts machen, nichts anderes machen, außer vielleicht einen passenden Sattel kaufen. Der Rücken ist dann also nicht das Problem, sondern der Sattel, der oben drauf liegt. Ein bisschen spannender wird das noch, wenn wir eine Pathophysiologie, also irgendein Problem im eigenen Körper drunter liegen haben. Ich sehe zum Beispiel immer wieder Pferde, die behandelt werden wegen Kissing Spines. Aber warum die Kissing Spines haben, das hat sich keiner angeguckt. Ist da was vielleicht in der Hinterhand kaputt oder ist da was im Hals kaputt? Und wir sehen gerade Kissing Spines ja bei vielen Pferden, die irgendeine Anomalie im vorderen Bereich auch haben, weil dann die normale Mechanik, da sind wir wieder bei dem Wort Biomechanik, nicht mehr funktioniert. Die normale Physiologie über das Nackenband funktioniert dann nicht mehr ordentlich. Die Pferde fangen an zu hebeln, die fangen an, in der Ganganalyse sprechen wir von Chicken Walk, dieses Rückwärtswippen der Ohren, was wir früher immer für einen reinen Reiterfehler gehalten haben. Kann natürlich auch ein Reiterfehler sein, aber dafür müsste der Reiter oben drauf sitzen, um den auszulösen. Wenn die Pferde also in dieser falschen Mechanik gefangen sind, weil zum Beispiel die Halsbasis wehtut oder weil die eine Arthrose haben oder weil, kann ja alles Mögliche sein, muss ja nicht ECVM sein. Da gibt es ja noch 27 andere Gründe, warum die Halsmechanik vielleicht nicht so schön sein könnte. Dann werden wir das ganz oft in einer Manifestation oben in den Dornfortsätzen sehen, weil die dann immer wieder zusammengeschoben werden und eben dieser Seilzugmechanismus nicht funktioniert. Jetzt können wir die natürlich behandeln, müssen wir auch behandeln, müssen wir dem Pferd irgendwie in der Schmerzbehandlung weiterhelfen. Aber wirklich nachhaltig was verändern können wir nur, wenn wir auch vorne uns den Auslöser des Problems anschauen und gucken, warum schützt das Pferd denn diesen Bereich und warum bewegt das Pferd sich so, wie es sich bewegt und können wir hier eventuell irgendwie stabilisierend eingreifen, damit das Pferd das in Zukunft so nicht mehr tun muss, sondern in eine bessere Mechanik kommt. Das wäre die Grundidee dabei. Das heißt also auch, ja, die Form, in der wir das Pferd sehen, in der das Pferd sich bewegt, wenn wir da jetzt aus einer reiterlichen Perspektive drauf gucken, die Form, in der sich das Pferd bewegt, die hat viel mehr mit Physiologie zu tun und mit Biomechanik als mit dem, was der Reiter tut. Denn bleiben wir mal bei dem Beispiel einfach, weil ich so viele Pferde davon sehe, nicht nur in letzter Zeit, die Halsanomalien haben. Das ist, wenn denen da tatsächlich irgendetwas wehtut und sie ja nicht so richtig gut drauf sind. Quasi und diesen Bereich schützen müssen. Da sehen wir ja dann verschiedene Typen von Pferden. Die einen, die kommen mit der Nase nicht aus dem Sand und die anderen sind ganz gerade irgendwie in ihrem Hals und versuchen jede Art von Biegung zu vermeiden und versuchen damit die Halsbasis zu entlasten. Wenn ich jetzt also ein richtig guter Reiter bin und versuche, die Pferde zusammenzustellen. Und ich mache das vielleicht auch noch pferdefreundlich und überrede mein Pferd oder bilde das irgendwie pädagogisch aus. Dann ist ja aber das unterliegende Problem immer noch nicht weg. Das heißt, das Pferd wird dann nicht auf einmal auf magische Weise rittig sein und gut über den Rücken gehen und der Hals tut nicht mehr weh. Nee, so ist das ja nicht, sondern das wird ja, um den Hals zu schützen und dann vielleicht auch noch dem anderen Druck, den wir Hand nennen, der vorne den Rahmen bestimmt, auszuweichen, in eine andere Ganganomalie gehen, um und sich zum Beispiel auf den Ellenbogen abstützen. Sehen wir ziemlich oft, ne? Sehen wir dann eher besonders in der Versammlung ziemlich oft. Da könnten wir dann in der Versammlung nochmal die Frage stellen, pushing or pulling. Das heißt, hat das Pferd überhaupt noch Abdruck? Kann sich das überhaupt, kann die Hinterhand überhaupt noch ihre normale Funktion übernehmen? Oder müssen die Vorderbeine hier irgendwie mehr übernehmen? Und dann sieht man immer eine sehr interessante Ganganomalie, wo der Brustkorb quasi auf den Vorderbeinen aufliegt und die Pferde so wie so ein Zinnsoldat marschieren vorne und hinten ist kein Alarm mehr in der Hütte. Also hinten wird gar nichts mehr produziert. Dann ist es halt keine Versammlung mehr. Da macht es auch physiologisch überhaupt gar keinen Sinn. Da nehme ich Geld vom Konto runter. Und wir hatten öfter schon mal dieses Beispiel hier im Podcast vom Geld reinzahlen aufs Konto oder Geld runternehmen vom Konto. Und da nehme ziemlich viel Geld vom Konto runter. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da müssen wir mehrere Fragen stellen. Ne? Andere Variante ist, das sind zum Beispiel Pferde, die sich dann immer wieder hinter der Hand verkrabbeln. Die gehen dann, wenn die Probleme mit der Extension haben, der Halswirbelsäule, dann hilft es nicht, wenn ich schöner reite oder wenn ich netter reite oder wenn ich das Gebiss runternehme. Wir haben beim Summit drüber diskutiert, falls ihr zufällig bei dem Panel dabei wart, mit Crispin und mit Frauke, wo wir drüber diskutiert haben und gesagt haben, bei manchen Pferden, wenn die vorher so richtig schlecht geritten sind, da hilft das, wenn man das Gebiss abmacht und auf eine gebisslose Zäumung umsteigt und auf einmal laufen die wunderschön. Und bei manchen Pferden passiert genau gar nichts. Und das kann ich euch erklären, das ist kann natürlich ein Lerneffekt sein, aber es ist in der Regel kein Lerneffekt, sondern bei den Pferden, bei denen richtig viel passiert, die haben vorher einfach Schmerzen durchs Gebiss gehabt und das Gebiss ist weg und jetzt freuen die sich, dass die auch wieder den Boden sehen können, auf dem sie hinterher auftreten dürften. Da funktioniert die Physiologie dann also normal und gut und auch die Neurologie ist damit abgeholt, denn jedes Pferd möchte gerne den Boden sehen, auf den es läuft. Halloho, wer will denn nicht sehen, worauf, also ne, Propriozeption ist einfach ein mega wichtiges Element in unserer eigenen Bewegung. Und dann gibt es die Pferde, bei denen das nicht funktioniert. Bei denen ist das dann so, dass auch die eigentlich gerne sehen möchten, wo die hintreten. Und aber die normale Physiologie, also einer dieser Orbits, die normale Physiologie, die funktioniert eben nicht so, wie sie soll. Und weil die nicht so funktioniert, wie sie soll, weil die nicht so funktioniert, wie sie soll, kriegen wir also nicht dieses Wow-Ergebnis. Die bleiben zum Beispiel hinter der Hand oder die gehen über die Hand oder, aber die kommen nicht in das, was wir uns als normal vorstellen oder normal wünschen. Und das ist das Leveln von Kopf und Hals auf Widerrisshöhe, 5 Zentimeter tiefer oder höher kommen. Who cares? Aber deutlich höher, deutlich tiefer würde ich immer als Ausweichbewegung betrachten. Das heißt also, wir sehen an diesem einfachen Beispiel, sehen wir schon den Zusammenhang zwischen Neurologie, Physiologie und Biomechanik. Ich finde das ganz wichtig, die verschiedenen Elemente zu verstehen und eben auch zu verstehen, dass wenn die eine Ganganomalie, also wenn wir quasi versuchen, das einfach wegzureiten und in einen anderen Rahmen zu passen, von dem wir glauben oder irgendein Buch mal gelesen haben, dass das schöner ist. Dass das besser ist, dass das schöner ist, dann weiß ich, dass die Pferde von einer Ganganomalie in die andere fallen, denn da, wo es weh tut, tut es ja immer noch weh. Also es gibt ja immer noch diesen Grund dafür, dass die Pferde so laufen, wie sie laufen. Ich bin da übrigens nicht die Einzige, die das glaubt. Da gibt es ziemlich viele spannende Studien für. Ich habe mich, falls ihr den Podcast noch nicht gehört habt, ich habe mich mal lange mit der Sue Dyson zu dem Thema unterhalten. Ist ein sehr empfehlenswerter Podcast zum Thema Schmerz und Pain Signals. Da ging es um das Ridden Pain Ethogram. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext ging es darum, dass sie gesagt hat, die Schmerzzeichen, die haben nichts damit zu tun, wie gut du reiten kannst. Also wenn du ein sehr schlechter Reiter bist, dann kannst du natürlich über am Kopf rumziehen und vielleicht die Sporen reinhauen, noch zusätzlichen Schmerz auslösen. Aber darum geht's nicht im Ridden Pain Ethogram. Da geht's darum, was bringt das Pferd von Natur aus oder von Haus aus quasi schon mit, bevor da ein Mensch dran geht und Ideen hat. Und so ähnlich ist das bei den Ganganomalien auch. Da geht's darum, was bringt das Tier von Haus aus mit. Und da spielen diese verschiedenen verschiedenen Komponenten, Neurologie, Physiologie, Energetics und Fluidität, einfach wichtige Elemente. Das ist also ein ganz großer Denkfehler, den haben wir jetzt hier schon mal aufgeklärt. Dann widmen wir uns dem nächsten Kapitel und das ist das Thema Energie oder Energetics. Ich mag manche Begriffe auf Englisch ein bisschen schöner, ein bisschen mehr, weil die irgendwie, die treffen den Kern der Sache schöner. Das heißt also, bei dem Thema Energie geht es einerseits um das Thema, was geht rein ins Pferd? Hat das also überhaupt genug Energie für Fortbewegung, für Muskelaufbau, für alles Mögliche? Denn die wichtigste Priorität des Körpers, die ist ja nie Leistung, also nie reiterliche Leistung, sondern erstmal Überleben. Das heißt also, Pferde mit chronischem Stress oder Entzündungen oder Verdauungsproblemen werden ihre Energie anders einsetzen als für Leistung. Das ist eine andere Ökonomie. Also es geht immer um die ökonomische Organisation der verschiedenen Systeme. Ich glaube, das ist auch total wichtig zu verstehen. Es geht also nicht nur darum, füttern wir genug Kalorien und Protein da rein, sondern wofür, nicht nur wie verwertet der Körper die, sondern auch wofür verwertet der Körper die. Und wenn das normale biomechanische System nicht funktioniert, ist Bewegung nicht mehr leicht. Bewegung sollte eigentlich leicht sein. Es sprechen ja immer alle über Tensegralität und Tensegralität ist total wichtig, aber Tensegralität ist eben ein Teil der Biomechanik. Tensegralität funktioniert ja nicht mehr, wenn die Knochen nicht mehr da sind. Und wenn das Skelett hat eben diesen ganz wichtigen mechanischen Anteil an der Bewegung und die Tensegralität, die macht, dass es läuft, dass es schmiert. Wir haben also, nun, wir gehen noch zurück zur Neurologie, wir haben den Impuls von außen, eine sensorische Aufnahme eines Impulses von außen, der wird weitergegeben durchs Nervensystem. Bewegung wird initiiert, die wird hoffentlich so physiologisch wie möglich umgesetzt. Dafür brauche ich Energie, um die biomechanische Maschine einmal anzuschmeißen. Und jetzt wird's spannend. Wenn das nämlich alles so physiologisch funktioniert, wie das funktionieren sollte, dann funktioniert das einfach, effortlessly, ohne großen Aufwand. In dem Moment, in dem mein Pferd besonders viel Muskelkraft dafür braucht, dass es sich fortbewegt, ist es nicht besonders gut trainiert, sondern die Physiologie funktioniert besonders schlecht. Das heißt, es hat einen sehr hohen energetischen Aufwand für die sehr einfache Tätigkeit von Fortbewegung. Dafür ist nämlich eigentlich in der Ökonomie des Pferdes, also in dem natürlichen System Pferd, überhaupt gar kein, das ist überhaupt gar nicht vorgesehen, denn wir wissen ja, in freier Wildbahn kommt selten einer vorbei mit einem Kraftfuttereimer und schmeißt da mal ein bisschen Hafer rein, sondern da müssen die Pferde von einer teilweise sehr kargen Vegetation nicht nur überleben, sondern auch die Bereiche wie Spielinteraktion, also soziale Interaktion, Sicherheit, Fortpflanzung abdecken. Und dafür brauchen sie eigentlich Energie, von der ja eh nicht viel da ist. Und dann brauchen sie noch einen Energievorrat für schlechte Zeiten. Du siehst also, das erschließt sich eigentlich schon logisch, dass Bewegung nicht auf Energie angewiesen sein sollte oder dürfte. Das heißt, wenn wir Pferde sehen, die diese Bauchrinnen zum Beispiel haben oder diese Hosen, diese stark ausgeprägten Hosen an der Hinterhand, dann ist das selten. Nee, das ist nicht selten. Das ist nie ein Zeichen für gutes Training. Das ist immer ein Zeichen für unphysiologische Bewegung. Denn Pferde, die sich energieeffizient, also unaufwendig bewegen können. Das sind die Pferde, die eben besonders physiologisch laufen. Die sehen aber halt auch nicht sehr spektakulär aus. Doch, die sehen schon spektakulär aus. Die sind nämlich einfach stabil, in sich stabil und harmonisch. Die haben einen geraden Rücken, das Brustbein ist schön eingebettet zwischen den Schultern, der Popo ist rund, nicht eckig und es geht so locker fluffig voran. Genau. Das heißt, wir halten fest, Neurologie, Efferenz und Afferenz, das ist der Teil, der reinkommt und rausgeht, die Reize, die rein und rausgehen. Wir haben die Physiologie, funktioniert das alles so, wie die Natur sich das vorgestellt und gedacht hat? Und wir haben die Energieverarbeitung, die Energieökonomie, Energetics. Einerseits, was geht rein ins Pferd? Also was geht rein an Kohlenhydraten und an Proteinen und an Mineralien, also Spurenelementen und Vitaminen? Ist alles da, was der Körper braucht? Aber auch, wie setzt der Körper das um? Braucht der mehr, als der eigentlich brauchen sollte? Treibt der, geht der mit Muskelkraft voran? Oder kann der auf sein Recoil System, auf die Elastizität des eigenen Körpers, auf die mechanische Funktion, auf diese Effortlessness, also diese Einfachheit der Bewegung, wo die Bewegung durch das Pferd fließt und recycelt wird und wieder fließt und recycelt wird, kann es darauf zurückfallen. Und dann bewegt es sich sehr, sehr energieeffizient zurück. Und jeder von euch, der entweder einen Kaltblüter da draußen stehen hat oder ein dickes Pony, der weiß, wie schwierig das ist, mit den Pferden zum Abnehmen zu kommen. Und das ist der Grund dafür. Das sind nämlich besonders gute Energie-Recycler. Und einige von euch, die haben da draußen vielleicht auch Typen stehen, denen es besonders schwer fällt, zuzunehmen. Das ist immer total spannend. Das kann natürlich einerseits eine Inbalance in der Ration einfach sein. Aber ganz oft haben wir das trotzdem. Denn wenn wir Pferde sehen, die eigentlich gut eingestellt sind von der Ration und trotzdem nehmen die nicht zu, dann liegt das daran, dass das Recycling dieser Energie nicht gut funktioniert und der Körper Muskelkraft braucht, um etwas anderes zu kompensieren. Finde ich einen ganz spannenden Gedanken, darf man gerne mal so ein bisschen reindenken und hinfühlen. Und dann kommt endlich auch das Thema der Fluidität. Das ist natürlich ziemlich wichtig, denn Fluid, Wasser ist das Erste, auch schon wenn wir Richtung Embryologie denken und an holistische holistische Reihenfolge, sagt man auf Deutsch, Reihenfolge und die verschiedenen Systeme, die da zueinander kommen, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn da geht es um Wasser, da geht es um Lymphsysteme, da geht es um Blut, um das, was im Blut drin ist, aber auch die Organfunktion und wie die Organe sich, wenn wir an Motilität denken, wie die Organe aneinander ja vorbeitanzen in diesem endlosen Tanz, der quasi im Körper passiert, den ich ja per se schon mal, wenn wir in die viszerale Osteopathie zum Beispiel denken, unglaublich spannend finde, da weiter reinzudenken. Da gehört dann das ganze Thema Verdauung rein, Verdauungssäfte rein. Und da dürfen wir gerne weiter reinfühlen, weiter reindenken. Und dann wird uns schon ziemlich klar, wie viel das auch wieder mit Neurologie, Physiologie und Energieverarbeitung zu tun hat. Denn das, was reingeht, das muss ja irgendwie effizient verarbeitet werden, gibt wieder ein Feedback auch an, ja, die Nerven werden dadurch natürlich auch versorgt, aber auch die verschiedenen Muskelgruppen. Auch die Lymphe ist ja ein ganz wichtiger Teil dieses Systems. Wir sehen ja zum Beispiel, wenn wir Probleme in den Mineralien, Vitaminen haben, sehen wir ganz schnell, dass sich das Problem in der Lymphe widerspiegelt. Wir sehen, dass wenn wir Probleme in der Energieverarbeitung haben, wenn da irgendwie auf einmal Sachen verloren gehen, aber auch wenn wir eine Überversorgung, Unterversorgung an Vitamin E zum Beispiel haben, dass wir Probleme mit den Nerven kriegen und so weiter und so weiter. Du siehst also, das Thema ist viel komplexer, als dass wir das einfach mit einer Lymphmassage lösen könnten. Das kann ein wichtiges Element sein. Ich baue das mega gerne in Trainingspläne zum Beispiel ein. Aber wir müssen gucken, dass das zusammengreift. Ja, wir müssen es gucken, dass das zusammengreift und dass wir nicht versuchen, was mit einer Lymphdrainage zum Beispiel zu framen, was eigentlich einem Trauma, in einem physiologischen Trauma, also irgendwas ist vielleicht kaputt und deswegen braucht das Pferd die Kompensation. Aber auch, wir haben eine Unterversorgung. In der Ration und deswegen haben wir hier Probleme im Lymphsystem oder so. Also ich bin ein großer Fan davon, das zu verzahnen und das nicht als einzelnes Problem anzuschauen. Und genau deswegen sprechen wir heute über das Thema Biomechanik oder über das Thema, wie Bewegung eben entsteht und zwar multidisziplinär. Wenn wir jetzt auf Equidemia gucken, auf die Masterclass gucken oder insgesamt auf Equidemia gucken, dann versteht ihr, glaube ich, so langsam, warum Equidemia so aufgebaut ist, wie Equidemia aufgebaut ist, dass wir uns eben immer wieder diesen multidisziplinären Aspekt rausgucken, weil alles mit allem zusammenhängt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes, zauberhaftes Wochenende. Ich werde mich aus Gotland immer mal wieder melden bei euch und wir nehmen euch mit auf die Reise, wie unser Urlaub Workation, wie es mir geht, wie es uns geht und was wir für schöne Dinge machen und wo ich an der einen oder anderen Stelle auch mit meinem Buch hadere, genau um dieses Thema, was ist eigentlich normal, soll es im neuen Buch gehen. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.